Hallo und willkommen beim deutschsprachigen OpenStreetMap Podcast. Ich heiße Stefan, User SB79 und ihr hört OSM Talk, unser Interviewformat hier beim Podcast Radio OSM. Dieses Mal habe ich einen ganz besonderen Mapper zu Gast, nämlich Alexander Mattheisen. Alex ist Eisenbahnenthusiast und er ist auch der Macher hinter der Open Railway Map. Die Open Railway Map ist eine OpenStreetMap-Karte, die Eisenbahninfrastruktur weltweit visualisiert. Über Eisenbahninfrastruktur und OpenStreetMap haben wir in unserem Podcast schon einmal gesprochen, und zwar in der Folge Nummer 29 mit Peter Reinhardt. Diese Folge möchte ich allen von euch ans Herz legen, die sich für praktische Mapping-Tipps und auch für mögliche gesellschaftliche Auswirkungen von frei zugänglichen und offenen Infrastrukturdaten interessieren. In der heutigen Folge wollen wir dagegen mehr die technischen Aspekte der Open Railway Map beleuchten. Und natürlich erfahrt ihr auch einige Hintergründe über Alex, über sein Engagement bei OpenStreetMap und über seine Motivation. Bevor es losgeht, noch drei Hinweise. Nummer 1, diese Audiodatei ist mit sogenannten Kapitelmarken ausgestattet. Wenn ihr geeignete Abspielsoftware verwendet, könnt ihr damit zu verschiedenen Teilen des nachfolgenden Gesprächs direkt springen. Nummer 2, ich habe euch eine Liste von Links zusammengestellt, die wir im Gespräch erwähnen. Ihr findet diese Liste unter podcast.openstreetmap.de. Und Nummer 3 erwähne ich immer wieder gerne. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen unter podcast.openstreetmap.de. Wir, das ist das ganze Podcasting-Team von Radio OSM. Nun geht es aber los. Das erwartet euch im Gespräch.
Aber das ist für die Zukunft geplant, dass man zum Beispiel eine Streckennummer angibt und bekommt dann vielleicht auch die Höchstgeschwindigkeiten, die es auf dieser Strecke gibt.
Da könnte man ganz gut nachvollziehen, wo hakt es denn eigentlich im deutschen Schienennetz?
Das Vektorrendering hat zum Beispiel den Vorteil, dass man beim Entwickeln des Kartenstils einfach nur die Webseite im Browser neu laden muss und hat sofort den neuen Kartenstil. Dadurch entstand bei den russischen Mappern jetzt so eine Open Railway Map Euphorie. Die haben auch erfreulicherweise die Tagging-Seite größtenteils jetzt schon ins Russische übersetzt und sind damit schon weiter als wir mit der englischen Übersetzung.
Nicht schlecht. Ich habe heute bei mir den Alexander Mattheisen. Viele von euch werden ihn bei OpenStreetMap unter einem anderen Namen kennen, nämlich unter dem Usernamen Ruhrseekatze. Hallo Alexander, grüß dich.
Hallo.
Alex, du bist bei OpenStreetMap kein Unbekannter und schon seit einer ganzen Weile aktiv. Dein Kerngebiet ist Neuss, das ist eine Stadt in der Nähe von Düsseldorf, aber du erfasst auch Daten für das Projekt in ganz Nordrhein-Westfalen, in Sachsen-Anhalt, in Hannover und Berlin und auch in Luxemburg, in Österreich und Tirol. Ja, und den Statistik-Enthusiasten da draußen sei gesagt, dass Alexander seit dem 22. November 2008 bei OpenStreetMap dabei ist. Und seitdem hat er über 490 Relationen und über 42.000 neue Wege erzeugt. So sagt das die Statistikauswertung How Did You Contribute von Pascal Neiss. Das sind schon ganz beachtliche Zahlen. Aber es gibt da zwei Zahlen, die für mich besonders herausstechen. Zum einen hast du, Alexander, vor einer Woche die Marke von 10.000 beigetragenen Change-Sets erreicht. Und dazu erstmal herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Und zum anderen hast du, und das finde ich ganz besonders bemerkenswert, zum anderen hast du über 405.000 Knoten erzeugt. Also zur Einordnung vielleicht, damit bist du der Mapper mit den am meisten erzeugten Knoten in der OpenStreetMap-Datenbank, den ich bisher hier interviewt habe. Also eine ganz beachtliche Leistung, Wahnsinn. Du erfasst aber nicht nur Daten für OpenStreetMap, sondern du bist auch aktiver Programmierer für das Projekt. Und bevor wir jetzt über eines deiner neuesten Projekte hier sprechen, der Open Railway Map, möchte ich dich gerne fragen, wie du auf OpenStreetMap aufmerksam wurdest. Du bist ja zurzeit Student der Informatik und hast vermutlich schon als Schüler OpenStreetMap kennengelernt. Wie kam es denn dazu?
Genau, ich war schon immer interessiert an Computern und habe dann auch irgendwann mit Linux mal was angefangen. Generell freier Software, das hat mich interessiert. Und eines Tages hatte ich dann mal einen Artikel über OpenStreetMap in der CT gelesen. Das hat mein Interesse dann geweckt und dann habe ich mich dann auch angemeldet, habe anfangs dann weniger versucht. Und mit der Zeit hat mich dann die Sucht immer mehr gepackt und es wurde dann immer mehr.
Womit hast du denn angefangen zu mappen? Was waren denn so deine ersten Steckenpferde?
Ja, das waren praktisch diese Standard-Dinge, die mit denen wahrscheinlich jeder Mapper anfängt. Also Straßen, Points of Interest. Hausnummern waren, glaube ich, zu der Zeit noch nicht so in aktuell.
Die kamen erst später.
Mhm. Aber Straßen waren in meinem Ort, also in Neuss, auch schon alle erfasst. Und dann habe ich mich dann hauptsächlich auf Points of Interest konzentriert oder Land Uses. Was auch so eines meiner Interessensgebiete ist, dass man genau die Landnutzung einträgt, wo ist Wohngebiet, wo ist ein Wald.
Und so weiter und so fort.
Und so weiter.
Womit hast du denn gemappt? Was waren denn so deine ersten Mapping-Werkzeuge? Wie hast du gearbeitet?
Am Anfang hatte ich noch keinen GPS. Da habe ich dann rein so mit meinem Ortswissen gemappt. Habe mir dann aber relativ schnell dann einen Garmin GPS geholt und damit dann gemappt.
Du hast ja angegeben, du interessierst dich auch, also du hast natürlich eine Seite im Wiki von OpenStreetMap.
Genau. Und dort gibt es auch nochmal einiges mehr.
Dort habe ich gelesen, dass du gerne Trafohäuschen mappst oder auch Hydranten. Das sind ja schon Spezialitäten, würde ich sagen. Was interessiert dich daran?
Ja, das eine Grund ist natürlich, dass in meinem Heimatort nicht mehr so viel zu mappen war und ich dann eben auf andere Dinge ausweichen musste. Und mich interessieren auch die Dinge, die man mappen kann, die irgendwie durchnummeriert sind. Wie Hydranten zum Beispiel, die haben ja auch alle eine Nummer, die kann man dann schön erfassen. Oder auch die Trafohäuschen, die sind bei uns zum Beispiel auch alle mit einer Nummer versehen. Und da kann man dann auch gut sehen, wie weit man mit der Erfassung ist, wo noch Lücken sind.
Du hast am Anfang also mit Notizblock und Stift gemappt, nehme ich an. Kam dann später auch ein GPS-Gerät dazu, ein tragbares Gerät?
Ja, das mit dem Notizblock, das war dann mit dem GPS. Also ich habe mir dann Wegpunkte gesetzt und dann auf dem Block notiert, was an dem Wegpunkt ist. Später habe ich dann auch mal das Fotomapping ausprobiert. Das ist natürlich ganz gut, wenn man jetzt zum Beispiel im Innenstadtbereich mappt. Da kann man dann sehr schnell sehr viele Informationen abspeichern.
Und das hast du offenbar gemacht bei 405.000 neuen Knoten.
Genau.
Diese Statistikauswertung von Pascal Neiss gibt unheimlich viel Preis. Unter anderem habe ich dort gesehen, dass du besonders aktiv warst im Jahr 2011. War das ein besonderes Jahr für dich oder wie kommt es?
Gute Frage. Ja, vielleicht hatte ich da gerade ein bisschen Zeit.
Da warst du noch Schüler, nehme ich an, oder?
Genau, da war ich noch Schüler.
Und noch nicht im Abitur?
Nee, das habe ich 2013 gemacht.
Okay, gut. Das heißt, da hast du dann ein bisschen mehr Freizeit gehabt, um dich dann mehr in das Projekt zu knien und mehr zu machen. Okay, du hast viel gemappt, das haben wir schon gelernt. Und ich habe ein wenig weiter recherchiert und bin darauf gestoßen, dass ich eines deiner Projekte seit einer ziemlich langen Zeit schon kenne. Du bist nämlich Programmierer der sogenannten OpenLinkMap.org, die es bereits seit Anfang 2010 gibt. Ich habe sie hier einmal im Browser geöffnet. Was ist das für eine Karte? Was sehen wir da?
Zuerst einmal, wie das angefangen hat. Ich habe auch angefangen, Webseiten und Wikipedia-Artikel in der OpenStreetMap zu erfassen, habe mich dann irgendwann ist mir dann aufgefallen, dass es ja keine Anwendung gibt, die wirklich auswertet und dass man das irgendwie mal visualisieren müsste. Und so kam es dann zur OpenLinkMap, daher halt auch der Name. Also mittlerweile werden ja viele Informationen angezeigt, aber ursprünglich ging es eigentlich rein nur um Webseiten und Wikipedia-Links.
Ja, also man kann Objekten in der OpenStreetMap-Datenbank Tags zu schreiben und da kann man unter anderem dann Links angeben und die hast du jetzt visualisiert.
Genau.
Okay. Und wolltest du etwas mit deiner Visualisierung bezwecken, dass mehr solche Informationen erfasst werden in der Datenbank?
Oder genau, einmal, dass mehr diese Informationen erfasst werden und natürlich, dass man die auch überhaupt mal sieht, weil sich dadurch natürlich sehr schöne Anwendungszwecke ergeben.
Ja, wofür hast du selbst deine OpenLink Map schon benutzt?
Das ist praktisch ein ganz gutes Gegenstück zu Google Maps. Also von Google Maps zum Beispiel kennt man es ja, dass man da auch auf einen Punkt klicken kann, sieht dann die Öffnungszeiten oder die Adresse, Telefonnummer. Und für diese gleichen Anwendungszwecke nutze ich die OpenLink Map dann auch mal sehr gerne. Wenn ich mal wissen will, ob ein bestimmtes Geschäft noch auf hat. Aber auch um in einer fremden Stadt dann mal die Sehenswürdigkeiten anzugucken. Weil es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, Bilder zu verlinken. Und die werden dann in diesen Pop-ups auch schön angezeigt.
Ah ja. Ich selbst habe die Seite auch genutzt. Da hatte ich sie gerade frisch eingerichtet. Das hat mich motiviert, Einträge, also Querverlinkungen in die Wikipedia dann hineinzugeben, in die OpenStreetMap-Datenbank und auch Links zu sammeln, die zu Geschäften beispielsweise gehören und die dann auch einzutragen. Das fand ich ganz interessant, weil so eine Visualisierung offenbar auch Mapper steuert, bestimmte Informationen beizutragen. Das ist ein ganz interessanter Mechanismus, wie ich finde. Alex, du betreibst ja eine eigene Webseite unter matthaisen.org. Matthaisen wird geschrieben wie M-A-T-H-E-I-S-E-N. Dort bezeichnest du dich selber als Geodaten-Nerd, habe ich gelesen. Aber man lernt dort auch, dass du noch weitere Interessen hast. Du bist Funkamateur und neben dem Amateurfunk hast du auch eine weitere große Leidenschaft. Du bist Mitglied im Verein der Eisenbahnfreunde Niederrhein-Grenzland. Die Mitglieder sind vor allem Bahnangehörige, habe ich gehört. Und dieser Verein besitzt auch eine Dampflok. Wie kam es dazu, dass du dort beigetreten bist und was machst du dort?
Genau, das ist ein kleiner Verein von Eisenbahnfreunden. Und wir haben uns vor anderthalb Jahren, bis zwei Jahren etwa gegründet. Also ich selber bin jetzt seit etwa einem Jahr dabei und haben das Ziel, eine historische Dampflok wieder betriebsfähig zu machen.
Aha, okay. Und was machst du dabei? Also was trägst du dabei?
Zurzeit einfache Tätigkeiten, wo man natürlich noch nicht so dieses Fachwissen braucht, weil Dampflok ist eine sehr komplexe Angelegenheit. Also da muss man schon mit der Zeit sich in diese Technik so ein bisschen reinarbeiten. Fangen wir eben zurzeit mit den einfacheren Sachen an. Teile sauber machen, abschleifen, damit die wieder neu lackiert werden können. Entrosten, solche Sachen.
Okay, also du arbeitest wahrscheinlich dann mit der Flex.
Genau.
Okay, die ganz praktische Tätigkeit. Geodaten-Nerd und Interesse an Eisenbahnen. Wie kombiniert sich das für dich?
Genau, das kombiniert sich dann in der Open Railway Map. Das
ist eine Karte, die Eisenbahninfrastruktur.
Vereinfacht gesagt eine Streckenkarte auf OpenStreetMap-Basis.
Ja, diese Karte hat schon eine mehrjährige Geschichte. Vielleicht wissen das nicht alle unsere Hörer, aber das erste Projekt, was du gestartet hast, das war die sogenannte Bahnkarte. Ist das richtig?
Genau, das Projekt an sich oder die Idee des Projektes gibt es eigentlich schon relativ lange, seit etwa 2011. Das hat halt damit angefangen, dass ich auch Details zu Bahnstrecken erfasst habe und mir dann eben auch wieder, wie bei der OpenLink irgendwann aufgefallen ist, dass es ja überhaupt keine Visualisierung dafür gibt. Es gab so vereinzelte Tools, die so kleinere Auswertungen machten, aber so eine richtige Eisenbahnkarte gab es im Grunde noch nicht. Es gab zum Beispiel die Open Sea Map für Seefahrer, für Radfahrer gab es Open Cycle Map und vergleichbare Karten.
Für den öffentlichen Personennahverkehr,
genau,
die ÖPNV-Karte.
Für den öffentlichen Nahverkehr gab es Karten, für Autofahrer halt sowieso. Nur der Eisenbahnbereich, der war noch nicht so gut abgedeckt. Und so kam ich dann auf die Idee, das mal in Angriff zu nehmen und mal eine Eisenbahnkarte auf OSM-Basis ins Leben zu rufen. Und habe das dann etwa 2011 gegründet mit der Bahnkarte, so wie ich es am Anfang genannt hatte. Das war im Grunde nur ein Mapnik-Rendering-Stil, den ich mir da entworfen habe. Aber das Projekt ist dann auch nach gewisser Zeit dann wieder irgendwie eingeschlafen. habe dann immer mal wieder diesen Rendering-Stil erweitert, aber im Grunde war das auch nur für mich auf kleineren Testgebieten und auch nicht als Webseite. So etwa Anfang 2013 etwa habe ich das dann praktisch neu gegründet unter OpenRailwayMap, weil mir eben auch aufgefallen ist, dass OpenRailwayMap als Name dann auch besser passen würde, internationaler ist und so analog zu diesen Begriffen OpenCMap, PCMap, OpenCycleMap und so.
Ja, gab es einen bestimmten Anlass, dass du die gegründet hast oder hattest du einfach viel Zeit gerade und hast gedacht, hey, dieses Projekt, das wollte ich schon immer mal wieder weiterführen und fortsetzen?
Also diese Bahncard ist nach einer Zeit wieder eingeschlafen und irgendwie kam ich dann wieder drauf, das mal wieder in Angriff zu nehmen, weil auch in der Zwischenzeit jetzt kein anderer mal dieses Thema in Angriff genommen hat. Und gleichzeitig dann auch Peter Reinhardt, der ist auch bekannt als BigBug21, mich dann noch angeschrieben hatte, halt im Wiki auch diese Entwürfe zum Tagging-Schema gelesen hatte und auch sehr an diesem Projekt interessiert war. Und dadurch hat das dann an Fahrt aufgenommen.
Also openrailwaymap.org lautet die Webseite und ich habe sie hier auch mal geöffnet. Für die Hörer da draußen, die die Seite noch nicht kennen, hätte ich gerne, wenn du die Seite einmal kurz beschreibst, was wir hier sehen können.
Also auf der linken Seite sieht man so eine Seitenleiste. Da findet sich dann eine Suchfunktion und ein Auswahlfeld für das Kartenthema. Man kann zwischen verschiedenen Darstellungen wählen, zum Beispiel die Infrastruktur-Standardansicht oder die Streckengeschwindigkeiten und als dritten Layer die Signale und Sicherungssysteme. Darunter findet sich dann die Legende mit den Erklärungen, was auf der Karte zu sehen ist und wie es dargestellt wird. Genau, und auf der rechten Seite dann den Großteil des Browserfensters ist dann die Karte zu sehen.
Wir haben verschiedene Kartenthemen oder drei verschiedene Layer dargestellt. Einmal gibt es einen Infrastruktur-Layer, der zeigt Brücken, Tunnel, Gleisanlagen und dergleichen. Dann gibt es einen Layer Höchstgeschwindigkeit und einen Layer Signale und Sicherungssysteme. Nun bist ja derjenige, der diese Webseite programmiert und damit ins Leben gerufen hat. Wie kam es zu diesen drei Layern? Stand die schon von Anfang an fest oder wie kamst du da drauf, die so, wie sie jetzt sich hier darstellen, zu programmieren?
Dass es drei Layer sind, war von vornherein nicht geplant. Eigentlich hatte ich nur ein Layer geplant, aber mit der Zeit merkt man dann schnell, dass beim Eisenbahn-Thema so viele verschiedene Informationen sind, dass man die kaum in einem Layer darstellen kann. Und dadurch ergab sich das eben, dass man diese verschiedenen Informationen auf verschiedene Layer thematisch aufteilen musste. Also eben diesen Infrastruktur-Layer mit praktisch diesen Informationen, wo liegt ein Gleis, was ist das für eine Art von Gleis, wo ist ein Bahnhof. Und dann der Höchstgeschwindigkeit-Layer, wo man die einzelnen Strecken je nach Geschwindigkeit in unterschiedlichen Farben sieht. Und dann als drittes eben den Signal-Layer, wo die Signale zu sehen sind und später dann auch Sicherungssysteme, wem das was sagt.
Die Open Railway Map hat sich ja jetzt rasant entwickelt. Du sagtest, du hast sie angefangen oder das Projekt wieder aufgenommen Anfang 2013. Und seitdem ist unheimlich viel passiert, auch entwicklungstechnisch. Was würdest du denn sagen, was sind denn so die Meilensteine, die diese Karte durchlaufen hat in den letzten Monaten oder im vergangenen Jahr?
Ja, vor allem erstmal die Karte, der Rendering-Stil, der wurde nach und nach erweitert, also ist immer noch nicht fertig. Aber hat sich jetzt schon mit der Zeit weiterentwickelt, es werden mehr Informationen dargestellt. Dann die Suchfunktion, die sehr hilfreich ist, die ist zurzeit auch noch nicht ganz fertig. Da gibt es noch kleinere Detailverbesserungen, aber die funktioniert im Großen und Ganzen schon ganz gut. Und die Geschwindigkeit an sich, also das war am Anfang relativ langsam und da haben wir jetzt schon technisch soweit das verbessern können, dass das von der Geschwindigkeit her ganz gut nutzbar ist.
Also du meinst die das Rendering selber?
Genau.
Die Darstellung auf der Karte, dass die auch schnell genug sich aufbaut.
Also dass die Karte schnell genug sich aufbaut, genau.
Okay. Wie sieht das eigentlich aus? Du finanzierst die Infrastruktur aus eigener Tasche oder wie sieht das? Ich meine, du wirst wahrscheinlich an dieser Karte nebenberuflich arbeiten oder in deiner Freizeit
genau,
arbeiten.
Genau, das ist ein reines Freizeitprojekt. Verdienen tue ich damit nichts. Das ist rein spendenbasiert.
Ja. Genau. Weißt du, wie viel Traffic anfällt? So in der Woche oder in den letzten Monaten? Wie viele Aufrufe hast du bisher auf dieser Karte?
Ja, das ist immer unterschiedlich. Es gibt halt Tage, da kommen mehr Benutzer, mal weniger. Im Durchschnitt sind es pro Tag etwa 500 User, die sich die Seite angucken.
Das ist ja schon mal nicht schlecht für seine Spezialkarte. Gut, die Visualisierung ist das eine. Das andere ist natürlich das Tagging-Schema, nachdem sich Leute dann eben ausrichten und organisieren und Eisenbahninfrastruktur erfassen. Da interessiert mich einfach mal, als du mit dieser Karte angefangen hast, gab es da eigentlich schon ein Tagging-Schema für Eisenbahninfrastruktur?
In dem Sinne noch nicht. Also es gab diese Standard-Tags, Eisenbahn und Straßenbahn, aber da fehlt halt schon noch sehr viel. Also andere Bereiche in OSM, die waren vom Tagging schon weiter, aber Eisenbahn war noch eine sehr große Lücke. Da waren für viele Details, die man erfassen könnte, noch überhaupt keine Tags vorhanden. Und da musste ich dann, bevor man überhaupt dann mal mit einer Karte anfangen konnte, erstmal ein geeignetes Tagging-Schema erfinden.
Ja, es gab ja vor einigen Jahren eine große Diskussion, oder jedenfalls habe ich sie so wahrgenommen, vielleicht wurde sie von anderen nicht so groß wahrgenommen, aber ich habe das so wahrgenommen, eine große Diskussion zum Thema öffentlicher Personennahverkehr und Tagging-Schema. Gab es eine Kollaboration zwischen deutschen Mappern, zwischen Schweizer Mappern, um da ein Schema herauszuarbeiten, das auch immer weiterentwickelt worden ist. So etwas gab es für die Eisenbahninfrastruktur nicht, oder?
In dem Sinne nicht. Also ich habe das so umgesetzt, dass ich praktisch auf der Seite der Open Railway Map das Tagging-Schema so erstmal entwickelt habe und dann auch irgendwann mal eine Diskussion auf der Mailingliste angestoßen habe, also gefragt habe, was die Leute daran verbessern würden, was sie kritisieren würden. Weil das Problem war einfach, dass für den Bereich Eisenbahn einfach sehr wenige Mapper da sind und da hätte man auch schwierig mit mehreren Leuten da irgendwas entwickeln können, weil es eben kaum Mapper für dieses Thema gibt. Also auch bis heute, wenn ich jetzt heute immer noch nachträglich Änderungen am Tagging-Schema diskutiere, dann sind das auch nur eine Handvoll von Mappern, die da auf den Diskussionsseiten mitdiskutieren.
Ja, wo bist du aktiv im OpenStreetMap-Universum? Welche Kommunikationskanäle nutzt du?
Das OSM-Forum, das schreiben tue ich da weniger, aber ich lese ab und zu schon mal mit, was es Aktuelles gibt. Mailingliste lese ich auf jeden Fall mit, also talk.de. Und auf Twitter bin ich dann auch zu kontaktieren und lese da auch ein paar Sachen mit.
Okay, nun gibt es ja jetzt für die Open Railway Map auch eine Mailingliste seit kurzem. Wird da auch schon diskutiert?
Genau, ja, da wird auch schon fleißig diskutiert. Das wird auch von Monat zu Monat mehr. Mhm. Das sind auch verschiedene Themen, also teilweise eher so Entwicklerthemen, aber auch Tagging-Diskussionen oder neue Features, die diskutiert werden.
Ich habe hier mal die Wiki-Seite geöffnet, die OpenStreetMap-Wiki-Seite, die das Tagging-Schema anzeigt. Du hast dieses Dokument oder du und deine Mitstreiter haben das Dokument unterteilt in verschiedene Teile. Da geht es einmal um Infrastruktur, Gleise, Brücken, Tunnel, Weichen und so weiter. Dann geht es um Signale, Stellwerke, Betriebsstellen, Eisenbahnlinien, Betriebseinrichtungen und so weiter und so fort. Das zeigt alleine, dass das Thema schon ziemlich komplex ist. Und dieses Tagging-Schema hat sich in den letzten Monaten immer weiter herausdifferenziert und wurde immer weiterentwickelt. Wo gab es denn die meisten Diskussionen der Vergangenheit? Wo gibt es denn wirklich Meinungsauseinandersetzungen
oder Meinungsverschiedenheiten? Ja, die meisten Schwierigkeiten waren oder sind immer noch das Tagging der Gleise, weil es da manche Schwierigkeiten gibt, die jetzt auch so historisch gewachsen sind, wo man das Tagging-Schema verbessern müsste. Also zum Beispiel die Schwierigkeit, man hat eine stillgelegte Straßenbahnstrecke. Das ist mit dem bisher verwendeten Tags schwierig umzusetzen. Man hat ja zum Beispiel einmal dieses Tag Railway Disused und dann gibt es das Tag Railway Tram. Und wie gesagt, also eine stillgelegte Eisenbahnstrecke lässt sich damit schwer abbilden. Man könnte so Hilfskonstruktionen machen, Railway Tram Disused Yes, aber da gibt es dann teilweise auch wieder Probleme. Und genau, das ist so ein großes Problem noch am Tagging-Schema. Das wollen wir aber in der nächsten Zeit dann auch mal in Angriff nehmen und da dann nochmal eine größere Diskussion anstoßen.
Wie sieht das denn aus? Im Projekt taggt man ja eigentlich Dinge, die tatsächlich vor Ort existieren. Wenn jetzt eine Bahnanlage oder eine Bahnstrecke stillgelegt worden ist, dann ist die vielleicht gar nicht mehr vorhanden? Oder sind das Bahnstrecken, die noch vorhanden sind, aber nicht mehr genutzt werden, über die du sprichst?
Ja, da gibt es ja verschiedene Zustände. Also es gibt ja einmal die stillgelegten Bahnstrecken, da liegen noch Gleise, die sind vielleicht ein bisschen zugewachsen, aber ist halt noch eine Bahnstrecke.
Ja, wie würde man die taggen dann?
Railway Disused. Mhm. Dann gibt es ja die Strecken, wo noch eine Trasse vorhanden ist, wo vielleicht auch noch Signale stehen, aber wo die Gleise schon rausgerissen wurden, die aber halt noch erkennbar ist. Das ist dann eine abgebaute Strecke, Railway Abandoned.
Aha, Abandoned.
Abandoned. genau, und dann die nächste Stufe wäre dann überbaut, Railway Raised. Da wurde die Trasse schon mit anderen Gebäuden zum Beispiel überbaut oder völlig entfernt, dass man die nur noch erahnen kann.
Aha, okay.
Da stellt sich natürlich die Frage, wie bei anderen OSM-Dingen auch, soll man Dinge erfassen, die nicht mehr zu sehen sind? Da kann man sich natürlich drüber streiten. Also bei diesen überbauten Strecken, da kann man diskutieren, ob man das eintragen sollte. Bei den stillgelegten, da sehe ich eigentlich keinen Diskussionsbedarf, weil die ja tatsächlich im Grunde noch vorhanden sind. Also,
und damit auch sichtbar und
genau,
auch,
sichtbar und erfassbar. Auch für einen Mapper, der jetzt nicht irgendwie Eisenbahnhistoriker ist, auch noch erkennbar sind von außen.
Ja, wenn man anfangen möchte, Eisenbahninfrastruktur zu erfassen, mit was sollte man beginnen?
Das Einfachste sind im Grunde erstmal die Gleise. Also erstmal die Gleise an sich vervollständigen. Es gibt viele größere Bahnhöfe, da fehlen vielleicht noch ein paar Nebengleise. Die kann man zum Beispiel von Luftbildern ganz gut abzeichnen. Das wäre so das Einfachste. Und dann davon ausgehend dann diese Details erfassen. Zum Beispiel ist die Strecke elektrifiziert, also gibt es Oberleitungen oder ja.
Gibt es da in Deutschland noch viel zu tun oder sind schon viele Strecken erfasst? Was ist so deine Erfahrung?
Also die Strecken an sich sind in Deutschland eigentlich vollständig. Also die Streckengleise, die Bahnhöfe, die dürften auch größtenteils vollständig sein. Wo es noch Lücken gibt, sind so Industriebahnen in größeren Werken, da fehlen dann oft noch diese einzelnen Verladegleise. Ja.
Wenn du selber Eisenbahnmapping betreibst, also Eisenbahninfrastruktur für OpenStreetMap erfasst, wie gehst du da vor oder wie mappst du am liebsten? Also andere User kleben GPS-Systeme in Eisenbahnwaggons und fahren dann mit und erfassen Informationen auf der Trasse. Was machst du am liebsten?
Ich mappe einmal auch aus dem Zug heraus, dann aber ohne GPS meistens, weil ich dann nur noch Details wie Signale erfasse und sowieso auch meistens in Gegenden unterwegs bin, wo ich dann öfter bin und mir dann im Prinzip nur die Signale merken muss und die Standorte dann auch zu Hause oder dann mit Hilfe des Luftbildes noch gut zuordnen kann. Was ich dann auch noch mache ist, fotografiere auch häufiger mal Züge, bin öfter an Bahnen lang zu Fuß unterwegs mit der Kamera und da kann man dann auch ganz gut die verschiedenen Details erfassen. Also gerade Signale sind dann gut mit der Kamera zu erfassen, kann man die fotografieren und das dann zu Hause in Ruhe auswerten. Das ist natürlich aus dem fahrenden Zug heraus etwas schwierig, dann bei einem komplexeren Signal dann auf die Schnelle alle Details daran sich zu merken.
Mhm. Du machst ja die Open Railway Map und das bedeutet auch, dass du darüber entscheidest, was an Eisenbahninfrastruktur in der Datenbank visualisiert wird und was nicht. Das ist ja auch eine gewisse Macht, die man dann ausüben kann. Und damit kann man natürlich auch Leute indirekt steuern. Hast du das gemerkt in den letzten Monaten? Oder hat sich das irgendwie bemerkbar gemacht für dich, dass du da in gewisser Weise steuern kannst?
Ja, das stimmt natürlich, dass die Open Railway Map einen gewissen Einfluss hat, dadurch, dass es ja auch für das Thema Eisenbahn sonst im Prinzip keine andere Karte gibt. Und wir so ein Monopol ist vielleicht der falsche Begriff, aber ja, quasi so ein Monopol haben, was das Eisenbahntagging angeht und da schon einen gewissen Einfluss haben und die Leute ja schon das so taggen, damit es auf der Karte erscheint. Also auch wenn wir bei OSM immer sagen, wir taggen nicht für die Renderer, aber im Endeffekt wollen die Leute ja schon ihre Daten irgendwie in der Anwendung sehen können und da hat man natürlich schon einen gewissen Einfluss.
Gibt es Leute, die dich konkret ansprechen, sei es per E-Mail oder Twitter oder über andere Kommunikationskanäle und dich fragen, Mensch Alex, visualisier doch mal bitte diese Eigenschaft?
Ja, da habe ich genug Anfragen auch über das GitHub, dass ich da Vorschläge bekomme, was noch zu visualisieren ist und wie gesagt, auch über E-Mails kriege ich da wöchentlich Vorschläge über die Visualisierung, aber...
Was sind das so für Vorschläge? Vielleicht Beispiele?
Beispiele, zum Beispiel die Signale vervollständigen. Also zurzeit werden viele Signale noch nicht angezeigt, die man taggen kann. da gibt es halt häufiger Vorschläge, dass ich die mal vervollständige oder stillgelegte Bahnstrecken, da sie werden auch angezeigt, aber da gibt es dann teilweise noch Sonderfälle, die dann auch noch nicht so korrekt angezeigt werden. Ja, das ist so das, was meistens kommt. Oder Verbesserungsvorschläge, zum Beispiel bei den Höchstgeschwindigkeiten, dass die irgendwie anders gerendert werden sollten, besser visualisiert werden sollten, sowas in der Art.
Und sind das sinnvolle Vorschläge? Kannst du die umsetzen oder hast du die schon umgesetzt, einige davon?
Ja, einige habe ich schon umgesetzt. Also zum Beispiel bei den Höchstgeschwindigkeiten war mal das Problem, dass der Renderer von selbst schon so eine Zeichenreihenfolge hat und dadurch Tunnel immer natürlich unten gezeichnet werden, unter einer anderen Bahnstrecke, die Layer 0 hat.
Ja, das erscheint mir als nicht sehr sinnvoll. Aber
genau, das ist bei den Höchstgeschwindigkeiten kommt man dann zu dem Problem, dass dann eine Hochgeschwindigkeitsstrecke in einem Tunnel dann auf einmal von einer Strecke mit einer ganz niedrigen Geschwindigkeit überdeckt wird, obwohl es eigentlich andersrum sein sollte. Und da zum Beispiel waren dann noch so kleinere Verbesserungen notwendig.
Also bist du ganz dankbar für Hinweise. Dann,
ja.
Dann ist die Entwicklung des Rendering-Styles ist dann mehr oder weniger auch eine kollaborative Sache.
Ja, also das Rendering ist natürlich, da gibt es viele Sonderfälle, die sehe ich bei meinem Testgebiet oder wenn ich das Rendering verbessere, dann schaue ich mir natürlich immer nur meine Gegend an und es kann natürlich sein, dass das Rendering in anderen Gegenden wieder völlig andere Ergebnisse produzieren. Ich gucke mir natürlich nicht die ganze Welt in der OpenLV-Map immer an und gucke, ob das überall auf der Welt immer schön aussieht, und daher bin ich natürlich froh um Vorschläge, wo es irgendwelche Probleme gibt.
Gut, klar, da kann es kritische Fälle geben, die du gerade nicht in deinem Testgebiet siehst.
Ja, zum Beispiel ist natürlich auch das Problem die Eisenbahndichte. Man hat jetzt in Deutschland zum Beispiel ein sehr dichtes Eisenbahnnetz. Da möchte man viele Details eher in den höheren Zoomstufen sehen, weil es sonst ziemlich voll wäre auf der Karte. Aber es gibt natürlich auch sehr dünn besiedelte Länder, wo es vielleicht im Umkreis von 1000 Kilometern eine einzige Bahnstrecke gibt. Und da möchte man vielleicht die Sachen dann etwas früher schon auf der Karte sehen. Das sind zum Beispiel solche Schwierigkeiten, wo es dann wo das Rendering dann in unterschiedlichen Gegenden dann unterschiedlich aussieht.
Ja, und wie könnte man dieses Problem lösen? Ist das überhaupt lösbar? Da müsste man wahrscheinlich unterschiedliche Detailgrade für unterschiedliche Weltregionen definieren.
Genau, das müsste man dann vielleicht noch über geografische Grenzen dann ermitteln, dass man die Zoom-Level dann anpasst an das Land, wo die Informationen liegen. Also Bahnhöfe in Deutschland in höheren Zoom-Leveln erst rendert als in Russland zum Beispiel. Da habe ich aber bisher noch nicht viel dran gearbeitet. Das wäre noch so ein Punkt für die Zukunft.
Ja, hast du bestimmte Pläne, wie sich der Rendering-Stil verändern soll in den nächsten Wochen und Monaten?
Ja, auf jeden Fall soll er weiter um weitere Details ergänzt werden. Also gerade bei den Signalen gibt es noch viel zu tun. Da gibt es viele Signale, die werden überhaupt nicht angezeigt. Und hatte ich, glaube ich, eben schon angesprochen, die Sicherungssysteme, die würden dann auch noch in den Signal- und Sicherungssystem-Layer passen. Aber auch die Darstellung in diesem Infrastruktur-Layer, die muss noch etwas angepasst werden, da die Verdrängung der Features ist da teilweise noch ein bisschen schlecht gelöst, dass teilweise Bahnhofsnamen zum Beispiel nicht erscheinen, weil sie von anderen Sachen überdeckt werden. Das ist natürlich für den User manchmal ein bisschen verwirrend dann, wenn er aus irgendeinem unerklärlichen Grund dann manche Sachen nicht sieht auf der Karte. Das
ja.
sind dann noch so die Baustellen für die nächste Zeit.
Ja klar, gut. Aber das ist ja ganz normal bei so einem Community-Projekt, dass sich das eben kontinuierlich entwickelt.
Also wir haben halt auch das Problem, dass im technischen Bereich ich praktisch der Einzige bin im Moment, der daran arbeitet, und es ist halt auch ein Hobbyprojekt, und da kommt man natürlich nicht so schnell voran, wie man es manchmal gerne hätte.
Aber das, was ihr geleistet habt in den letzten Monaten, ist ganz beachtlich, muss ich einfach mal so sagen. Wir kommen vielleicht gleich noch dazu, wie man euch am besten unterstützen kann und wie man zu euch dazustoßen kann. Ich wollte dich fragen, gut, die Visualisierung ist das eine, die Datenerfassung ist das andere. Beides beeinflusst sich mehr oder weniger auch gegenseitig. Wenn ich etwas visualisiere, setze ich einen Anreiz dafür, dass Leute das auch erfassen. Wenn Leute bestimmte Eigenschaften erfassen, setze ich einen Anreiz dafür, dass es Leute gibt, die dann Spezialkarten bauen, um diese Eigenschaften zu visualisieren. Du hast für einen recht beliebten Editor in OpenStreetMap ein sogenanntes Preset entwickelt, um das Erfassen von Eisenbahninfrastruktur zu erleichtern. Was ist das, dieses JOSM Preset? Was
genau, ist das, das ist eine Vorlage für den Editor JOSM. Damit lässt sich dieses Menü ergänzen um weitere Einträge, die dann das Tagging vereinfachen. Also dadurch muss man sich nicht mehr diese einzelnen Tags merken, die jetzt gerade beim Eisenbahn-Tagging teilweise sehr komplex sind, sondern kann sich dann bequem so über die grafische Oberfläche die Sachen zusammenklicken. Markiert dann zum Beispiel ein Gleis und wählt dann übers Menü dann Einträge aus, hat dann so formularähnliche Dialoge und kann dann verschiedene Informationen dann auswählen.
Ja, ist es so, dass ich tatsächlich jede dieser Eigenschaften, die ich hier in dem Tagging-Schema im OpenStreetMap-Wiki sehe, auch schon in dem Preset wiederfinde?
Die sind praktisch komplett im Preset enthalten.
Alle Achtung, das macht das Erfassen deutlich einfacher dann.
Ja.
Klasse. Wie wird denn dieses Preset eigentlich entwickelt? Du entwickelst das selber und das ist wahrscheinlich ein XML-File, oder?
Genau, das ist ein XML-File. Da gibt es bisher nur einen File für Deutschland. Also die Idee ist, dass man für jedes Land ein eigenes File entwirft. Natürlich dann einmal wegen den Sprachen, aber auch um das Tagging an die Besonderheiten in den einzelnen Ländern anzupassen, weil es da ja unterschiedliche Begrifflichkeiten gibt und sowas. Und da gibt es, wie gesagt, bisher nur ein Tagging-Schema für Deutschland. Und wir wollen halt mit der Zeit dann noch weitere Länder dann dazu bekommen.
Ja, das heißt, noch lokalisieren wahrscheinlich braucht ihr dann Leute, die diese Begriffe übersetzen. Okay, aber du entwickelst dieses Preset allein und es gibt jetzt erstmal keinen, der dich dabei unterstützt zurzeit, oder?
Ja, Peter hat auch in der letzten Zeit mal etwas daran gearbeitet.
Ein weiteres Projekt, an dem du arbeitest, und das ist, glaube ich, das jüngste Projekt von dir, ist auch anzusiedeln in den Bereich Open Railway Map. Und dabei handelt es sich um den Node Tile Server. Und das ist jetzt das, was wahrscheinlich ein bisschen technischer wird heute bei unserem Gespräch. Es geht um das Rendern von Karten und es geht um Tile Server. Und ich denke mir, dass es vielleicht ganz sinnvoll sein kann, wenn wir einmal so einen virtuellen Spaziergang machen. Wir rufen mal die Seite auf im Browser und dann sehen wir, dass die Karte angezeigt wird. Und was passiert da in dieser Zwischenzeit zwischen diesem Aufruf und dem Anzeigen der Kacheln dieser Karte? Was passiert denn eigentlich genau vom Browser zum Server und zurück?
Wenn man sich jetzt einen Kartenausschnitt im Browser anschaut, dann schickt der Browser erstmal Anfragen an den Server, welche Kacheln er gerne haben möchte.
Genau, dazu muss man sagen, dass das, was wir da sehen, diese Karte, ist unterteilt in verschiedene Kacheln.
Genau, das sind quadratische Bilder, aus denen die Karte dann zusammengesetzt ist. Mhm. Und wenn man sich jetzt einen Kartenausschnitt anschaut, dann wird eben berechnet, welche Kacheln für diesen aktuellen Kartenausschnitt gebraucht werden. Und die werden dann vom Server angefragt. Auf dem Server werden diese Anfragen entgegengenommen. Und der prüft dann, ob die Kacheln schon vorliegen. Weil es wäre zu ineffizient, wenn man die erst auf Anfrage erzeugen würde. Deswegen werden die gecached, also zwischengespeichert. Und es wird dann eben erstmal geschaut, ob die Kachel eventuell schon erzeugt wurde, weil die vielleicht vor einer Stunde von einem anderen Benutzer auch schon mal angefragt wurde. Nur in dem Fall würde man dann einfach, würde der Server einfach dieses Kartenbild dann zurückliefern, die Kachel. Wenn nicht, dann wird die dann neu erzeugt. Das heißt, die Daten werden dann aus der Datenbank abgefragt. Also es gibt auf dem Server eine Datenbank, die mit OSM to PGSQL gefüllt ist.
Das ist ein Werkzeug zum Befüllen dieser Datenbank.
Genau, das ist ein Tool, mit dem man OSM-Daten in eine PostGIS-Datenbank importieren kann. Und dann werden erstmal für diesen Bereich der Kachel die benötigten Daten abgefragt. Und daraus wird dann eine Kachel erzeugt, also die Daten dann in das Bild umgerechnet. Und das ist jetzt bei der Open Railway Map die Besonderheit. Also es gibt ja viele, also die meisten Karten, die rendern es ja mit Mapnik, diesem Standardwerkzeug, um solche Bildkacheln zu erzeugen. Bei der Open Railway Map ist das etwas anders. Und zwar, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen,
ja, zur
Entstehungsgeschichte etwas sagen. Ursprünglich hatte ich die Idee, dass man ein reines Vektorrendering macht. Weil
was bedeutet das, ein Vector-Rendering?
Das Vector-Rendering heißt, dass die Bildkacheln nicht auf dem Server erzeugt werden, sondern dass der Server diese reinen Geodaten an den Browser ausliefert und dass erst da das Bild gezeichnet wird.
Mhm. Welche Vorteile könnte das haben?
Das hat den Vorteil, dass der Server entlastet wird dadurch. Und also weil er eben diese Bilder nicht erzeugen muss und dass man dadurch, dass die Darstellung erst im Browser passiert, im Grunde beliebige Kartenstile darauf anwenden kann, ohne dass man diese Kachel in verschiedenen Versionen erzeugen muss. Das ist der Nachteil bei diesen Kacheln, die auf dem Server gerendert werden.
Ja, im Prinzip würde das Rendering dann im Browser beim User stattfinden und genau. Dort kann dann auch die Logik implementiert sein, die dann sagt, diese Autobahn zeigt mir bitte in Rot und nicht in Grün oder in Blau genau. Oder in einer anderen Farbe.
Genau, und ursprünglich hatte ich das geplant mit dem Vector-Rendering, weil das für die Open-Railware-Map eigentlich auch ganz also erschien so, dass das für die Open-Railware-Map ganz gut funktionieren müsste, weil die Datenmenge relativ klein ist. Also man hat nur ein paar Linien, aber man hat keine Flächen und insgesamt eben wenige Daten. Zu dieser Zeit, als ich das entwickelt habe, gab es ein Tool namens Cossack.js. Das war eben ein Renderer für den Browser, der solche Vektordaten dann rendern konnte. Dann habe ich dann eine erste Version erstellt damit, habe dann auch relativ schnell gemerkt, dass das doch relativ langsam ist. Und gerade auf den niedrigen Zoomstufen, wo es dann größere Datenmengen sind, dann schon ziemlich lange dauerte, bis dann die Karte erschien. Also musste ich mir dann irgendwie was anderes einfallen lassen.
Also ich glaube, das ist ein Renderer, der in JavaScript implementiert.
Genau, das ist ein JavaScript implementierter Renderer. Das läuft dann im Browser und der rendert dann diese Vektordaten, die vom Server kommen, dann in mit HTML5 Canvas. Mhm. Das ist ein Teil von HTML5. Da hat man Elemente, das sind praktisch so kleine Grafikfenster, da wird dann reingezeichnet.
Okay. Aha.
Genau, und das war aber halt viel zu langsam und dadurch musste ich mir dann was anderes überlegen. Da hätte ich theoretisch dann auch auf diese Standardlösung Mapnik zurückgreifen können, aber da hatte ich auch schon die Rendering-Stile zum großen Teil fertiggestellt und wollte auch bei diesem Map-CSS-Format, in dem die geschrieben sind, bleiben, weil das den Vorteil hatte, dass man die auch in JOSM als Kartenstil verwenden konnte.
Ach, verstehe. Für diese Presets meinst du? Oder
ja, das ist eine andere Sache. Man hat einmal diese Presets, das sind diese Tagging-Vorlagen. Und dann gibt es noch so Kartenstyles für JOSM, mit denen man dann festlegen kann, wie die in dem Editor-Fenster angezeigt werden, die Linien.
Verstehe.
Und dieses Map-CSS-Format, das wird auch von JOSM verstanden. Dadurch hätte ich den Vorteil, dass ich ohne Anpassung des Kartens, den Kartenstil für das Rendering auch in JOSM verwenden konnte. Mhm. Genau, und da hatte ich dann auch irgendwie keine Lust, mir das dann wieder umzuschreiben in dieses Mapnik-Format.
Also Mapnik braucht ein anderes Style-File.
Ein XML-Format. Also mittlerweile gibt es auch noch andere Lösungen, aber zu diesem Zeitpunkt gab es da, soweit ich weiß, auch nur dieses XML-Format und auch nicht die Möglichkeit, das in Map-CSS umzuwandeln, beziehungsweise das Map-CSS in das Mapnik-Format umzuwandeln.
Mhm. Map-CSS ist das Style-File-Format, was du benutzt für JOSM und
Cossack.js.
Und Cossack.js, diesen Vektorrender.
Genau. Ich wollte, hatte eben keine Lust, mir dann die Kartenstile dann wieder in einem anderen Format neu zu schreiben. Wollte auch noch weiter andere Vorteile nutzen. Also das Vektor-Rendering, um nochmal kurz darauf zurückzukommen, das Vektor-Rendering hat zum Beispiel den Vorteil, dass man beim Entwickeln des Kartenstils einfach nur die Webseite im Browser neu laden muss und hat sofort den neuen Kartenstil. Also das ist super zum Experimentieren. Während man eben bei diesen auf dem Server gerenderten Kacheln den Nachteil hat, dass man erst diese Bilder wieder neu erzeugen muss. Das verlangsamt halt die Entwicklung. Deswegen wollte ich halt diesen Vorteil des Vektor-Renderings dann irgendwie noch behalten. Und bin dann schnell auf die Idee gekommen, dass man einfach bei Cossack.js bleiben könnte, aber das auf den Server verteilen könnte. Weil es gibt ja Node.js, das ist ein Framework, um JavaScript serverseitig auszuführen. Mhm. Und so entstand dann eben Node-Tile-Server. Das ist praktisch so ein Tool, was um Cossack.js rumgebaut ist, womit sich das dann auf einem serverseitig ausführen lässt, was das drumherum um den reinen Renderer Cossack.js dann steuert. Also dieses Caching oder das Ausliefern an den Browser.
Also nochmal für ganz dumme für mich, wenn die Anfrage vom Browser an den Server kommt, bitte liefere mir eine Kachel, Dann holt sich dein Tile-Server die Daten aus der Datenbank und füttert sie an Gothic.js. Und Gothic.js rendert auf einem Canvas-Element. Aber das ist nicht verfügbar, weil wir sind nicht im Browser.
Genau.
Deswegen musst du diese Ausgabe umleiten.
Für Node.js gibt es ein Modul namens Node Canvas. Das kann dann serverseitig praktisch dieses Canvas-Element simulieren. Und damit ist es dann möglich, dass man ohne Anpassungen dann auch Gothic.js verwenden kann. Und das rendert dann in dieses virtuelle Canvas-Element.
Okay.
Und dieses Modul erlaubt es dann, den gezeichneten Inhalt dieses Canvas-Elements dann als PNG zu exportieren. Also praktisch als normale Grafik.
Als normale Bitmap-Grafik,
genau.
Die dann wie eine normale Kachel dann zurückgesendet wird an den Browser.
Node.js-Server bietet eben noch den Vorteil, dass zwar jetzt das Rendering eigentlich auf dem Server stattfindet, aber es hat auch weiterhin noch die Funktion, dass es auch nur die reinen Vektorkacheln ausliefern kann und somit kann man immer noch ohne zusätzlichen Aufwand das Vektorrendering machen.
Ist das denn tatsächlich implementiert? Also könnte man die OpenRailwayMap.org Webseite öffnen und dann sich das Vektorrendering ansehen?
Also es gibt auch noch eine Canvas-Version, die da hängt man einfach /canvas.php an.
Ist das dokumentiert oder ist das mehr oder weniger
das
geheim?
Das ist ja geheim nicht, aber es ist auch nicht dokumentiert, weil es für den normalen User eigentlich viel zu langsam ist. Also in der Regel benutze ich das selber nur, wie gesagt, zur Entwicklung des Rendering-Stils, weil man da eben sehr schnell die Änderung auf der Karte sieht.
Ah, verstehe, klar. Dann kannst du einfach ein paar Regeln neu definieren, die das Rendering betreffen und
lade die einfach die Seite neu im Browser und schon sehe ich das, den neuen Rendering-Stil.
Ist das auch die Art und Weise, wie du den Rendering-Stil entwickelst?
Genau. Editiere dann bei mir am PC die Web-CSS-Files und lade die dann auf den Server hoch, lade die Seite einmal neu und schon sehe ich dann das Ergebnis.
Ja, und wie würden das andere machen, die den klassischen Mapnik-Rendering-Stil haben?
Ja, da bin ich, wie gesagt, jetzt nicht so in dem Thema drin. Soweit ich weiß, gibt es da ein Tool namens Tilemill. Da kann man, glaube ich, auch dann die Parameter einstellen, das Rendering anpassen und sieht dann auch die Ergebnisse. Aber da bin ich jetzt nicht so in dem Thema drin.
Gut, also auf dem Server haben wir die Datenbank, wir haben Gothic.js und wir haben Node-Tile-Server. Die interagieren miteinander und am Ende entsteht eine PNG-Kachel, die zurückgeliefert wird an den Browser. Ist dieser Tile-Server schon tatsächlich fertig oder entwickelst du noch daran?
Es ist schon benutzbar, aber fertig noch nicht in dem Sinne. Also ich möchte in der nächsten Zeit auch nochmal einige Verbesserungen vornehmen und auch nochmal versuchen, ob man das Vektorrendering nicht doch so weit bekommt, dass man es dann doch für einen produktiven Einsatz benutzen kann. Ja, und dann gibt es noch so verschiedene kleinere Verbesserungen, die geplant sind, aber wo ich jetzt bisher auch noch nicht die Zeit gefunden habe, das zu implementieren.
Du sprichst Verbesserungen an. Ich würde dich gerne darauf ansprechen, welche weiteren Meilensteine du dir vorgenommen hast im Rahmen des Open Railway Map Projektes. Welche wichtigen Funktionen möchtest du implementieren demnächst? Was planst du?
Wie schon erwähnt, ein Hauptthema ist der Kartenstil, der noch weiter weitere Informationen angereichert werden soll. Und die Suchfunktion, das ist auch noch so ein Thema. Also man hat schon jetzt eine Suchfunktion, aber es gibt da teilweise komische Sortierungen der Ergebnisse oder unpassende Ergebnisse und das wird jetzt in der nächsten Zeit dann auch nochmal ein bisschen verbessert.
Ich muss mal ganz naiv fragen, bei klassischen OpenStreetMap-Karten, da kann ich nach Adressen suchen. Da gebe ich eine Straße ein, eine Hausnummer, eine Stadt und dann lande ich dort. Nach was suche ich denn hier bei der Open Railway Map? Was sind denn typische Suchbegriffe, die man dort in die Suchfunktion eingibt?
Ja, also bei der Open Railway Map kann man natürlich nicht nach Adressen suchen. Die Suche benutzt jetzt auch nicht Nominatim, wie es viele andere Projekte machen. Die Suche arbeitet rein auf diesen Eisenbahndaten und damit kann man zum Beispiel nach Bahnhöfen suchen oder Betriebsstellen im allgemeinen Sinne.
Hast du so ein Beispiel, was wir mal eintippen können?
Man könnte jetzt zum Beispiel jetzt meinen Heimatort Neues Hauptbahnhof eingeben. Genau, das ist übrigens auch noch eine Kleinigkeit, die in der nächsten Zeit verbessert werden soll, dass man zum Beispiel, wenn man HBF eingibt, dass dann auch nach Hauptbahnhof gesucht wird oder umgekehrt. Wenn man Hauptbahnhof eingibt, dann nach der Abkürzung HBF. Das ist zurzeit auch noch nicht implementiert. Deswegen kann es halt teilweise sein, dass man manche Bahnhöfe nicht findet, obwohl die ja eigentlich erfasst sind. Genau, und dann kann man die Suche starten und dann sieht man die Ergebnisse. Wenn man jetzt auf das Ergebnis draufklickt, dann springt die Karte zu der Stelle und markiert dann den Bahnhof mit einem kleinen Marker.
Ja, gut, Bahnhöfe, das kann ich mir gut vorstellen, dass man danach suchen kann. Das hast du auch gerade hier auf dem Laptop gezeigt. Kann ich auch nach bestimmten Streckenabschnitten suchen? Wir haben letztes Mal gelernt bei einer der letzten Folgen, dass man Hektometertafeln erfasst. Kann ich auch nach diesen suchen beispielsweise?
Genau, das ist eine weitere Suchmöglichkeit, dass man nach bestimmten Hektometertafeln suchen kann. Dazu gibt man dann einfach die Streckennummer ein, Leerzeichen und den Kilometerwert oder auch umgekehrt, das ist egal. Als Beispiel zum Beispiel die Strecke mit der Nummer 2610, Leerzeichen 42,0. Dann dauert es einen kleinen Moment und dann wird der passende Hektometerstein rausgeworfen.
Also der Kilometer 42,0, der Strecke.
Genau, in dem Beispiel gibt es für genau diesen Wert auch einen erfassten Kilometerstein. Dann springt er direkt zu dieser Stelle.
Das liegt in der Nähe von Meerbusch-Osterrad. Ich weiß nicht, welche Hörer von uns diesen Ort kennen. Ich vermute mal nicht so wahnsinnig viele.
Zwischen Neuss und Krefeld.
Okay.
Genau, und in diesem Fall war genau dieser Kilometerstein erfasst. Das heißt, er springt genau zu dieser Stelle. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass man jetzt nach einem Wert sucht, den es so nicht gibt, der vielleicht noch nicht erfasst ist oder auch der zwischen zwei Kilometersteinen liegt. Deswegen werden noch zwei, drei andere weitere Ergebnisse zurückgeliefert, also die nächsten Werte. So, in diesem Fall zum Beispiel haben wir ja nach 42,0 gesucht, wird dann noch der Wert 42,2 und der Kilometerstein mit dem Wert 41,8 zurückgegeben.
Werden die Ergebnisse zurückgegeben, wo es tatsächlich auch dann Hektometertafeln gibt an der Strecke. Und es ist nicht so, dass du irgendwie interpolierst oder so etwas Kompliziertes.
Das ist momentan noch nicht der Fall. Also deswegen gebe ich eben auch mehrere Kilometersteine zurück, weil es eben momentan noch keine Interpolation gibt. Das ist auch ein Feature, was dann für die Zukunft noch geplant ist. Was halt gerade hilfreich ist bei Strecken, wo jetzt vielleicht noch nicht alle Hektometertafeln erfasst sind, dass man aber mit den wenigen, die vorhanden sind, dann doch eine relativ genaue Positionsbestimmung durchführen kann.
Was sind andere Begriffe, nach denen ich suchen kann? Oder gibt es andere Infrastrukturtypen, nach denen ich hier suchen kann? Oder gibt es irgendwelche, die dir gerade einfallen, die sinnvoll sind?
Ja, wie gesagt, über Namen kann man Bahnhöfe, aber auch Abzweige, Güterbahnhöfe und andere Betriebsstellen suchen. Eine andere Möglichkeit, die es noch gibt, ist über die bahninternen Kürzel zu suchen. Also die Bahn verwendet für jede Betriebsstelle ein Kürzel. Da gibt es jetzt zum Beispiel im Fall von Neuss wäre das zum Beispiel KN, das kommt daher, dass also das K am Anfang, das gibt den Regionalbezirk an, das wäre in dem Fall Köln, deswegen das K und der nächste Buchstabe ist dann das N. Und über diese Kürzel kann man auch nach Bahnhöfen suchen, soweit diese Kürzel erfasst sind. Ja, jetzt haben wir hier das Problem, dass
Also du hast gerade dieses Kürzel eingegeben in der Suchmaske und du bekommst Problem, ganz viele Ergebnisse zurück.
Genau, da werden auch noch ein paar Namen rausgeworfen, wo dieses Kürzel drin vorkommt. Das auch noch so eine Detailverbesserung, die ich meinte.
Okay. Gut.
Deswegen habe ich halt die Suche auch bisher noch nicht dokumentiert im Wiki, weil es noch nicht ganz ausgereift ist.
Es gibt eine Kleinigkeit, da muss ich doch nochmal nachhaken. Du sagtest, wenn du hier in der Suche Begriffe eingibst, dann hast du diese Suche natürlich beschränkt auf Eisenbahninfrastruktur. Das ist ja völlig verständlich, weil es ja auch eine entsprechende thematische Karte ist. Auf der Serverseite, da haben wir ja die Datenbank liegen. Ich nehme an, dass dort ja nicht eine vollständige Kopie der kompletten OpenStreetMap-Daten des Projektes liegen wird, oder? Was liegt denn da eigentlich bei dir auf dem Server an Daten?
Das wäre eine zu große Datenmenge, wenn man alle Daten, die es in der OpenStreetMap-Datenbank gibt, jetzt in die Datenbank auf dem Server importieren würde. Deswegen ist das etwas anders gelöst. Und zwar haben wir auf dem Server einen Planet-File im Binärformat. Das ist halt relativ platzsparend. Da sind alle Features drin. Und mit dem Tool OSM-Filter werden dann die eisenbahnbezogenen Informationen da rausgefiltert und die dann nur in die Datenbank importiert mit OSM2PGSQL. Das Updaten ist dadurch ein bisschen kompliziert, weil man eben mit diesen gefilterten Daten arbeitet.
Genau, du möchtest die Daten natürlich aktuell halten, genau, denn wenn Leute neue Infrastruktur erfassen, möchten die natürlich auch gerne, die auch bald visualisiert sehen. Das ist ja auch durchaus motivierend für die Mapper. Ich nehme an, es gibt ja regelmäßig Diff-Files, die veröffentlicht werden. Ich nehme an, dass du diese Diffs anwendest auf diesen binären Planeten, auf diesen binären Planeten-File,
richtig? Genau, also im Moment wird die Datenbank jede Nacht aktualisiert. Und bei diesem Update-Prozess werden dann mit dem Tool OSM Update die Diff-Files seit dem letzten Update runtergeladen auf dieses Planet-File angewendet. Dann werden diese neuen Daten gefiltert und dann hat man eben diese alten gefilterten Eisenbahndaten und die neuen. Und daraus wird dann ein Diff gebildet und das wird dann auf die OSM, mit OSM2PGSQL dann auf die Datenbank angewendet. Also etwas kompliziert, aber es dadurch, dass wir mit gefilterten Daten arbeiten, leider nicht einfacher möglich.
Ja, das ist immer noch schneller, als würdest du die alte Eisenbahninfrastrukturdatenbank komplett wegwerfen und neu befüllen durch die neu gefilterten Eisenbahninfrastrukturdaten.
Ob das jetzt tatsächlich schneller ist, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht genau. Durch die Diffs hat man aber den Vorteil, dass man genau ermitteln kann, an welchen Stellen sich die Karte geändert hat und an welchen man die Kacheln zum Beispiel neu erzeugen muss.
Du hattest ja gesagt, die Kacheln werden serverseitig durch Cossack.js erzeugt und dann zwischengespeichert, dass wenn mehrere Leute auf dieselbe Kachel zugreifen wollen, dass der Server nicht immer wieder neu rendern muss.
Genau, die werden zwischengespeichert und bei dem Update kann OSM2PGSQL dann auch eine Liste von Kacheln erzeugen, die geändert wurden. Und diese Kacheln werden dann beim Update markiert und ruft jetzt am nächsten Tag, zum Beispiel nach einem Update, ein User die Karte an dieser Stelle auf. Dann bekommt er zuerst die alte Kachel zurückgeliefert. Im Hintergrund wird dann diese Kachel aber in eine Warteschlange eingereiht und dann neu gerendert. Und nach ein paar Sekunden sollte die neu gerenderte Karte dann auch erscheinen. Also wenn man jetzt seine Änderung auf der Karte sehen möchte, dann muss man im Prinzip erstmal diese Stelle besuchen und damit die Karte, die Kachel geladen wird. Und dann am besten ein paar Mal rein und raus zoomen und nach ein paar Sekunden sollte dann auch die neue Kachel geladen werden.
Okay, die muss aber tatsächlich dann nochmal neu angefordert werden, dass nicht so irgendwie, dass es so ein Push-Mechanismus gäbe. Das wird wahrscheinlich dieses Leaflet-Framework jetzt nicht hergeben, oder?
Nee, also das ist dann halt, wenn man rein und wieder rauszoomt, dann wird eben bei jedem Zoom-Vorgang dann werden die Kacheln neu angefordert.
Okay, verstehe. Vielleicht sollte man auch sagen, dass Leaflet die JavaScript-Software ist auf der Browserseite, die diese Kacheln dann auch anordnet und darstellt und dann auch die Aufforderung für neue Kacheln an den Server schickt. Ist das richtig so?
Genau.
Genau. Ah ja, okay, gut. Ich glaube, das war noch ein interessanter Aspekt, den wir eben bei der Serverinfrastruktur übersehen hatten.
Was man jetzt noch sagen kann, dadurch, dass wir nur die Eisenbahndaten auf dem Server haben, können wir natürlich auch nur die Eisenbahndaten rendern. Und die Karte ist so aufgebaut, dass man als Hintergrundlayer eine normale Mapnik-Karte hat und darüber einen halbtransparenten Layer mit den Eisenbahndaten, der da drüber gelegt wird und dadurch eine vollständige Karte hat. Weil es wäre im Moment mit unserer momentanen Ausstattung zu aufwendig, eine komplette Karte zu rendern. Deswegen rendern wir eben nur diese Eisenbahn-Features und legen die über eine normale Mapnik-Karte drüber. Die bunte Mapnik-Karte würde es etwas schwierig machen, da die Bahndetails von den übrigen Details zu unterscheiden. Deswegen haben wir mit einem kleinen Plugin für Leaflet, wird die Mapnik-Karte dann im Browser in Schwarz-Weiß umgerechnet. Dadurch hat man dann die schwarz-weiße Hintergrundkarte und diese bunten Eisenbahnlinien darüber.
Du kommst mir zuvor mit meiner Frage. Ich wollte nämlich gerade fragen, wer erzeugt denn die Graustufen-Mapnik-Kacheln? Die erzeugst du selber on the fly?
Ja, das ist ein Plugin für Leaflet. Also es passiert dann im Browser. Der fordert die praktisch in farbig vom normalen OSM-Server an. Und im Browser werden die dann, das nennt sich, glaube ich, Leaflet Grayscale, das Plugin, werden die dann in eine Schwarz-Weiß-Grafik umgewandelt.
Ich merke schon, wahrscheinlich ist das eine Standardtechnik und da ich die einfach bisher noch nicht genutzt habe, bin ich gerade so überrascht.
Ja, ich glaube, das ist doch relativ speziell. Also mir ist jetzt keine andere Karte bekannt, bei der das auch so gemacht wird.
Ach so, es gibt andere
Karten. Das hat halt den Vorteil, dass man nicht extra eine eigene Karte nochmal in Schwarz-Weiß rendern muss.
Aber ist dir denn jemand bekannt, der so eine Mapnik-Karte in Schwarz-Weiß direkt serverseitig rendert? Oder?
Da gibt es, glaube ich, den Wikimedia Tools Server, die auch eine schwarz-weiß Karte, glaube ich, rendern.
Okay, das kann sein. Das weiß ich nicht genau. Das müssen wir mal prüfen. Also, ich hatte dich eben schon mal darauf angesprochen, wie du die Open Railway Map weiterentwickeln möchtest. Du hattest mir einmal gesagt, das fand ich ganz interessant im Vorgespräch, dass du an einer sogenannten Programmierschnittstelle, einer API arbeitest für die Open Railway Map. Was hat es damit auf sich?
Mit der API wäre es dann möglich, dass andere Anwendungen auf bestimmte Daten zugreifen können.
Die du ja serverseitig dann vorlegen
genau,
hast.
Genau, das ist dann eine Programmierschnittstelle auf dem Server und ist praktisch eine Schnittstelle zu der Datenbank, die es dann erlaubt, strukturiert dann Eisenbahndaten abzufragen.
Beispiel?
Also die Suche, die greift auch auf diese API zurück. Beispiel wäre zum Beispiel, dass man ein Bahnhofskürzel übergibt und bekommt dann den vollständigen Namen und die Position zurück. Das wäre ein Beispiel. Oder eben ein Beispiel für diese API ist die Suche nach den Hektometertafeln, dass man eine Streckennummer und einen Hektometerwert angibt und dann die Koordinaten zurückbekommt.
Diese Bahnhofskürzel, ich muss da kurz mal dazwischen gehen, die werden auch visualisiert, ist das richtig? Ich sehe hier gerade auf der Infrastrukturkarte, genau. Sind das diese blauen Schriftzüge hier, die beispielsweise hier in Düsseldorf steht hier KD, ist das richtig?
Genau, das ist dann in etwas niedrigeren Zoom-Stufen, da werden dann die Kürzel angezeigt.
Ah, verstehe. Also in niedrigen Zoom-Stufen werden die Kürzel angezeigt und in hohen Zoom-Stufen, je mehr ich reinzoome, dann werden sie dann irgendwann aufgelöst und dann als Klarnamen angezeigt.
Genau.
Okay. Könnte ich darüber dann auch über diese Programmierschnittstelle dann auch Informationen über einen ganzen Streckenverlauf eventuell einmal abfragen? Beispielsweise, wenn das, ich weiß, ich interessiere mich für eine Verbindung von Dresden nach Berlin beispielsweise für eine bestimmte Trasse, könnte ich dann auch Informationen darüber extrahieren?
Ja, das wäre möglich. Also momentan ist das noch nicht umgesetzt, aber das ist für die Zukunft geplant, dass man noch weitere Abfragemöglichkeiten entwickelt. Dass man zum Beispiel eine Streckennummer angibt und bekommt dann den vollständigen Verlauf zurück, vielleicht auch die Höchstgeschwindigkeiten, die es auf dieser Strecke gibt.
Das finde ich persönlich sehr spannend, denn da könnte man ganz gut nachvollziehen, wo hakt es denn eigentlich im deutschen Schienennetz? Wo muss besonders langsam gefahren werden? Wo bestünde Verbesserungsbedarf? Könnte dann auch der interessierte Laie nachschlagen?
Ja, für die normalen User, für die End-User gibt es natürlich jetzt momentan schon die Möglichkeit, den Layer der Höchstgeschwindigkeiten auf der Karte auszuwählen. Da sieht man dann, soweit das erfasst ist, für jede Strecke die Höchstgeschwindigkeit. Je nachdem, also die Farbe, die richtet sich dann nach der Geschwindigkeit. Die Hochgeschwindigkeitsstrecken, die sind dann in einem Rot gezeichnet, die mit einer mittleren Geschwindigkeit in Grüntönen und langsame Geschwindigkeiten zum Beispiel in Blau. Sieht man dann häufiger bei Straßen und S-Bahnen oder auch in den Alpen, wo es Bergstrecken gibt, auf denen nicht so schnell gefahren werden kann.
Wenn man so eine Programmierschnittstelle entwickelt, dann hofft man natürlich auch, dass es irgendwelche Anwendungen geben könnte, die diese Schnittstelle dann später nutzen. Hast du selber eine Idee für so eine Anwendung, die auf dieser Schnittstelle aufsetzen könnte? Ich meine, für dich ist sie erstmal praktisch, weil du kannst deine Suchfunktion deiner Karte auf dieser Schnittstelle ausrichten. Aber welche anderen möglichen Anwendungen siehst du?
Zum Beispiel bei dieser Suche nach den Hektometertafeln, da könnte man sich ganz gut einen Anwendungszweck für Rettungsdienst oder Feuerwehr gut vorstellen.
Aha.
Wenn jetzt zum Beispiel ein Zug unterwegs ist und irgendwo auf freier Strecke einen Unfall hat, dann kann der Lokführer natürlich als einzige Orientierung nur seine ungefähre Position mit Hilfe der Hektometertafeln bestimmen und den über Funk durchgeben. Und die Rettungskräfte könnten dann über so eine Schnittstelle dann abfragen, wo genau dieser Streckenkilometer sich befindet und dann auch damit sehen, wie sie vielleicht am besten an diese Stelle rankommen über irgendeinen Feldweg.
Mhm.
Genau, das wäre eine Möglichkeit, die man sich da vorstellen könnte. Aber auch beliebige andere Anwendungen. Es gibt bestimmt noch Anwendungen im Bereich ÖPNV, die vielleicht auf so Bahnhofsinformationen zugreifen wollen. Also im Prinzip sind da keine Grenzen gesetzt.
Ja, spannend. Und das hast du da einen genauen Zeitplan oder eine Vorstellung, bis wann sich diese API weiterentwickeln wird? Oder ich meine, im Prinzip.
Das ist im Grunde so ein ständiger Weiterentwicklungsprozess. Also man baut immer, also das ist ja auch ein reines Freizeitprojekt. daran bastel ich dann, je nachdem, wie ich gerade Zeit habe und ohne irgendeinen festen Zeitplan.
Gibt es denn gibt es denn schon eine Dokumentation für diese Programmierschnittstelle oder kann ich da irgendwie schon was nachschlagen im Wiki?
Ja, das
oder?
Ist genau die gleiche Sache wie bei der Suchfunktion. Das ist noch nicht komplett fertig. Da fehlen noch ein paar Kleinigkeiten, die wollte ich noch umsetzen und das dann dokumentieren. Aber das sollte nicht mehr so lange dauern, also in den nächsten Wochen oder vielleicht Monate. Aber dann sollte das auch soweit fertig sein und dann werde ich das auch im Wiki dokumentieren.
Ja, klasse, da können wir uns also auch was freuen. Das Erfassen von Eisenbahninfrastruktur kann ja einfach sein, je nachdem, was man erfasst, oder auch relativ komplex. So etwas Ähnliches kennen wir ja auch im Erfassen von Infrastruktur in Städten. Da gibt es sehr einfache Objekte, beispielsweise wenn man ein Haus abzeichnet aus Luftbildern, oder es gibt auch hochkomplizierte Dinge, sowas wie Nahverkehrsrelationen. Wenn ich beispielsweise den Streckenverlauf eines Busses nachzeichnen möchte oder erfassen möchte. Es gibt für OpenStreetMap ja einige Projekte, die versuchen, so etwas wie Qualitätssicherung zu etablieren. Ich frage mich, für die Open Railway Map, könntet ihr da vorstellen, dass es da auch vielleicht in Zukunft einmal Qualitätssicherungstools geben könnte, so etwas wie Keep Right?
Sowas wie ja, ein Keep also Right Service, bloß halt durchaus für schon
die Open Railway Map?
Da gibt es durchaus schon Ideen, so etwas mal irgendwann umzusetzen, dass man, weil das Tagging-Schema ja relativ komplex ist, dass man ein Tool schreibt, mit dem man offensichtliche Fehler erkennt und Verbesserungsvorschläge macht, um eben die Datenqualität zu erhöhen. Und
gibt es typische Fehler, die auftreten, die du schon beobachtet hast? Die typische Fehler beim Erfassen von Eisenbahninfrastruktur?
Ja, da gibt es so ganz offensichtliche Fehler, wie zum Beispiel, man hat eine Strecke, die ist nicht elektrifiziert, aber als Höchstgeschwindigkeit ist 300 angegeben.
Das
ist
dann, klingt doch relativ unwahrscheinlich.
Genau, sehr unwahrscheinlich. Aber auch so Sachen, wo Informationen fehlen, zum Beispiel es ist eine Weiche eingetragen, aber es fehlt noch die Weichennummer zum Beispiel. Das wären auch Sachen, wo man solche Weichen dann besonders hervorheben könnte, damit man schneller die fehlenden Informationen findet. Was auch häufiger zu sehen ist, dass bei den doppelgleisigen Strecken zum Beispiel die Information nur für das eine Gleis eingetragen ist. Da kommt es dann teilweise auch zu Problemen, zum Beispiel bei dieser Auswertung der Hektometertafeln, weil das wird anhand der Streckennummer dann ermittelt. Und wenn die natürlich nicht erfasst ist auf einem Gleis und auf dem anderen Gleis, wo die Hektometertafel eingetragen ist, nein, andersrum. Also wenn die Hektometertafel auf dem Gleis eingetragen ist, wo keine Streckennummer angegeben ist und die das Gleis, wo die Streckennummer angegeben ist, dann keine Hektometertafel eingetragen ist, dann wird das natürlich nicht gefunden. Und das wären dann auch solche Fehler, die so ein Tool dann besonders hervorheben könnte. Aber auch bei den Signalen, weil das Signaltagging an sich sehr kompliziert ist, kann man dann natürlich Tools schreiben, die dann besondere Fehler dann entdecken.
Ja, im Prinzip hättest du die wichtigsten Ingredienzen schon auf deinem Server, richtig? Also die entsprechende Datenbank mit der Eisenbahninfrastruktur und jetzt würde dann noch die Logik fehlen, nach der man dann eben Fehler findet und dann später dann auch visualisiert, richtig?
Also genau, also im Grunde wäre das eigentlich nur ein zusätzlicher Layer, den man da rendern müsste. Weil die Daten sind ja schon da und man kann ja dann Rendering-Regeln schreiben, dass dann, wie gesagt, eine Strecke ohne Oberleitung, aber mit Höchstgeschwindigkeit 300 dann in Rot hervorgehoben wird.
Ja. Bist du selber auf bestimmte Fehler schon mal gestoßen, ganz konkret in den letzten Wochen, wo du schmunzeln musstest? Irgendwas, was du besonders absurd fandest oder lustig?
Da fällt mir jetzt auf Anhieb nichts an, aber beim Mappen fallen mir immer wieder so kleinere Fehler auf, die ich dann auch schon auf eine To-Do-Liste setze und sammle, damit man die dann eben eines Tages dann mal bei so einem, wenn man so ein Tool implementiert, dann auch umsetzen könnte.
Mhm. Ja, klasse. Das sind also die nächsten Projekte, die so anstehen, die Programmierschnittstelle, eventuell ein Layer, der Fehler anzeigt und natürlich die Weiterentwicklung des Rendering-Stils. Ich wollte dich fragen, du bist ja gut auf der technischen Seite momentan mehr oder weniger Alleinkämpfer. Du bekommst zwar Hinweise über E-Mails und von Usern, das ist auch klasse, aber du programmierst im Prinzip erstmal für dich selber. Was sind da für dich Baustellen, wo du sagen würdest, hey, die würde ich sehr gerne abgeben an jemanden, der da Interesse hat, der mich da unterstützen könnte?
Ja, im Grunde alles, die Bereiche, die sich jetzt nicht primär um die Technik drehen. Zum Beispiel dieses Entwickeln des Rendering-Stils, was auch relativ zeitaufwendig ist, da könnte ich mir sehr gut Hilfe vorstellen, weil das auch Leute ohne größere Einarbeitungszeit relativ schnell umsetzen können. Das ist natürlich bei den technischen Sachen im Hintergrund etwas schwieriger. Aber das Kartenrendering, das ist natürlich für Außenstehende relativ leicht, dann da in das Thema reinzukommen. Das wäre eine Sache, wo ich gut Unterstützung gebrauchen könnte. Aber
da
auch
müsste man im Prinzip nur eine Textdatei editieren, also genau, nur in Anführungszeichen.
Dieses Map-CSS-Format, das ist relativ ist ähnlich aufgebaut wie CSS, womit man Webseiten designt. Und das ist eigentlich relativ selbsterklärend. Also das sollte man relativ schnell verstanden haben,
wie man das umsetzt. Du hast sogar den Vorteil, dass man das im Prinzip editieren kann und dann könntest du hier über das Vector-Rendering auf deiner Karte direkt übers Neuladen dir anzeigen lassen, wie dann dieser neue Stil aussehen würde.
Ja, so direkt geht es nicht, aber man könnte es umsetzen, dass praktisch User ihre geänderten Dateien dann in den Browser reinladen können und ihre Ergebnisse sehen können. Das ist noch nicht direkt umgesetzt. Aber
verstehe. Gibt es irgendwelche Dinge beim JOSM-Preset, das du entwickelt hast?
Ja, das JOSM-Preset, da gibt es ja im Moment nur das für Deutschland. Also die Idee ist eben, dass man für jedes Land dann ein JOSM-Preset hat. Momentan gibt es nur das für Deutschland. Da ist natürlich schön, wenn man da mit der Zeit mehr Länder dazu bekäme, damit es dann auch Mappern aus anderen Ländern dann einfacher gemacht wird, sich da in die, mit dem Thema Bahnmapping zu beschäftigen.
Was bedeutet das? Das bedeutet eine Lokalisierung oder eine Übersetzungsarbeit, ist das richtig?
Ja, einmal die Übersetzung, aber auch eben das Tagging-Schema an die Besonderheiten der Länder ein bisschen anzupassen. Wie jetzt bei den Signalen zum Beispiel. Das Signal-Tagging an sich ist relativ allgemein gehalten. Man muss das für jedes Land noch so etwas anpassen, damit man genau abbilden kann, was für ein spezielles Signal das ist. Und das sind eben so diese Arbeiten, die man da machen muss bei den Tagging-Vorlagen, aber auch diese Begrifflichkeiten, die also verbunden mit der Übersetzung, weil es in jedem Land gewisse Bezeichnungen für bestimmte Dinge gibt oder auch manche Dinge, die es jetzt in anderen Ländern gibt, die es in Deutschland nicht gibt oder umgekehrt. Und deswegen ist es auch relativ schwierig für einen Außenstehenden, der jetzt nicht aus einem bestimmten Land kommt, das zu machen. Also Österreich zum Beispiel hatte ich jetzt selber geplant, das auch nochmal irgendwann zu machen. Das ist halt von der Sprache machbar und von dem Bahnsystem ist es auch relativ ähnlich zu Deutschland. Aber da hört es dann irgendwie auch schon auf. Also das englische Bahnsystem zum Beispiel ist wieder völlig verschieden von dem deutschen.
Aha, was gibt es da für wichtige Unterschiede? Also wahrscheinlich ist es ein Riesenthema, aber
ja, da könnten wir jetzt ausholen.
den nächsten Podcast
ein aufnehmen. Unterschied ist zum Beispiel, dass in Deutschland ein Signal für den Lokführer anzeigt, wie schnell er gerade fahren darf. Das hängt natürlich damit zusammen, welchen Fahrweg für ihn eingestellt ist. Also wenn er eine Weiche abzweigt, dann darf er natürlich nicht so schnell fahren, als wenn er geradeaus fährt. Aber in Deutschland wird dann an den Signalen nur die Geschwindigkeit angezeigt. In England ist das genau umgekehrt. Da wird dem Lokführer nur die Richtung angezeigt, in die er fährt. Und der Lokführer muss dann selber wissen, wie schnell er dann fahren darf. Das ist zum Beispiel ein Unterschied. Ja, da gibt es dann noch verschiedene andere Unterscheidungsmerkmale. Es wäre dann vielleicht etwas zu schwierig, da jetzt noch genau drauf einzugehen.
Und wie sieht es aus mit der Schweiz? Ist es auch ähnlich zu dem deutschen System? Oder ganz anders?
Ja, das ist vergleichbar, glaube ich, mit dem deutschen, aber das ist schon wieder etwas unterschiedlicher als jetzt Deutschland und Österreich.
Okay.
Wobei ich mich mit dem Schweizer System auch nicht so gut auskenne, also da kann ich jetzt nicht so viel zu sagen.
Klar, aber ich denke, was relativ deutlich wird, ist, dass wir es hier mit mindestens zwei Problemstellungen zu tun haben. Einerseits eben die Frage, wie übersetze ich einen bestimmten Fachbegriff in die jeweilige Zielsprache, das ist das eine. Aber das andere und vielleicht noch zugrunde liegendere Problem oder grundlegendere Problem ist, dass es natürlich auch andere Philosophien gibt beim Aufbau dieser Infrastrukturen, dieser Eisenbahninfrastrukturen. Und da ist eben die Frage, wie man dort dann entsprechend das Tagging-Schema anpasst. Oder ist das Tagging-Schema, was wir jetzt hier haben für die Open Railway Map, ist das allgemein genug, damit dass verschiedene Länder damit erfasst werden können? Oder braucht man noch weitere Schemata und so weiter? Also sind es im Prinzip zwei Themenkomplexe. Das eine ist die Übersetzung, das andere sind die Konzepte, die unterschiedlichen Konzepte und Philosophien, die dahinter stehen in verschiedenen
Ländern. Das ist dieses Problem bei der Open Railway Map, bei dem Tagging-Schema, dass man einerseits relativ allgemein bleiben muss, um eben das Tagging-Schema möglichst international zu halten, dass es für jedes Land irgendwie anwendbar ist, aber gleichzeitig eben auch die jeweiligen Besonderheiten irgendwie abbilden muss. Also wie jetzt bei den Signalen zum Beispiel. Man muss natürlich in der Datenbank schon abbilden, was das für ein genauer Signaltyp ist in diesem Land, aber gleichzeitig muss es auch noch vom Tagging so sein, dass, dass die Funktion des Signals raus sichtbar wird. Also ob das jetzt ein, ja, mal so ein einfaches Signal ist, wo Start, also Losfahren, Halten angezeigt wird oder ein Geschwindigkeitssignal, ein Five-Signal und sowas. Das ist natürlich diese Schwierigkeit bei der OpenWLW-Map. Deswegen haben wir das Tagging hier mal auch etwas umgestaltet. Also am Anfang, als ich mit dem Projekt angefangen habe, da war das natürlich nur auf Deutschland bezogen. Und deswegen war dann alles auf einer Seite auch völlig durcheinander gemischt. Dann einmal diese spezifischen Informationen zu Deutschland, andererseits dieses Internationale. Und das haben wir jetzt mal so ein bisschen aufgeteilt, dass das Tagging-Schema an sich jetzt international und länderunabhängig gestaltet ist und es zusätzlich dann für jedes Land nochmal eine Unterseite gibt, wo dann diese Besonderheiten in den einzelnen Ländern erklärt sind, auch mit Beispielen.
Also wir gucken gerade wieder auf den Browser und suchen dort im Wiki nach dem Tagging-Schema der Open Railway Map. Und da sagst du, gibt es inzwischen spezielle Unterseiten für verschiedene Länder. Das finden wir unter länderspezifisches Tagging.
So, und dann gibt es jetzt bisher Seiten für Deutschland, Niederlande und Österreich. Auf den Seite Niederlande ist, glaube ich, noch nicht viel zu finden. Genau.
Ja, nun muss man dazu sagen, dass diese Wiki-Seite, auf die wir gerade schauen, tatsächlich auch auf Deutsch ist. Ich vermute jetzt einfach mal, dass beispielsweise die Russen, dass die Russen das vielleicht weniger verstehen oder die Amerikaner. Diese Seite ist auch schon übersetzt, richtig? Ins Englische. Vielleicht finden wir dort mehr Links.
Genau, die Seite ist auch ins Englische übersetzt.
Genau, die Tagging-Seite für die Open Railway Map gibt es auch.
Nein, das ist jetzt nicht die Tagging-Seite, das ist diese allgemeine Projektseite, die ist übersetzt. Die Tagging-Seite, die ist teilweise in Englisch übersetzt. Also da
das bedeutet,
würden wir uns auch noch über Mithelfer freuen, weil die halt relativ umfangreich ist und man da schon ziemlich lange beschäftigt ist. Und dazu halt noch die Schwierigkeit kommt, dass es viele Fachbegriffe gibt, die teilweise schwierig oder überhaupt nicht ins Englische zu übersetzen sind und
Das ist natürlich das eine, die Übersetzung von Begriffen und auch das Übersetzen von Konzepten. Du brauchst aber noch Unterstützung in einem anderen Bereich, hattest du mir im Vorgespräch erzählt, und zwar bei der Kartenvisualisierung. Da brauchst du nämlich auch ab und an Symbole und da brauchst du auch Leute, die ja Vektorgrafiken erzeugen, die dann eingesetzt werden können, beispielsweise Geschwindigkeitsbegrenzungen als Schild oder als Schilder für Geschwindigkeitsbegrenzungen zu visualisieren. Ist das richtig?
Genau. Und zwar ist bei dem Signallayer, sieht man, dass natürlich bisher nur wenige Signale zu sehen sind, was auch daran liegt, dass ich relativ wenig Ahnung von Bildbearbeitung und Grafikprogrammen habe. Deswegen sehen die bereits vorhandenen Signale auch nicht so schön aus. Und da würden wir uns freuen, wenn Leute, die sich mit dem Bereich Grafik ein bisschen auskennen, uns da schöne Icons zeichnen könnten. Das würde dann so ablaufen, dass man Fotos von Signalen als Vorlage nimmt und die dann als Vektorgrafik dann abzeichnet. Da hat dann der Michael, Username, ist das Nakana? Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Der hat uns da in der letzten Zeit ein paar schöne Icons gemalt für die Höchstgeschwindigkeiten, also die Geschwindigkeitssignale. Die sind auch schon in dem Layer der Höchstgeschwindigkeiten zu sehen, wenn man etwas reinzoomt. Da sind bisher aber noch relativ wenige Signale zu sehen, weil er auch nur für ein paar Ziffern die Symbole erstellt hat.
Okay, also da gibt es noch durchaus Bedarf. Wer sich also für so Grafiken interessiert und grafische Umsetzung oder auch das Vektorisieren von vorhandenem Grafikmaterial, richtig?
Genau.
Der kann sich gerne bei dir melden. Das klingt doch sehr gut. Es gab in den letzten Wochen noch eine Meldung, dass es Fortschritte gibt bei der Internationalisierung der Webseite selber. Ist das korrekt?
Ja, es gab einmal viele Leute, die sich an der Übersetzung der Webseite beteiligt haben. Aber auch vor ein paar Wochen wurde die Open Railway Map in einer russischen Webseite erwähnt und dadurch entstand bei den russischen Mappern jetzt so eine kleine Open Railway Map Euphorie. Also die Userzahlen von Usern aus Russland, die sind da jetzt wirklich in der letzten Zeit in die Höhe geschossen. Und die haben auch erfreulicherweise die Tagging-Seite größtenteils jetzt schon ins Russische übersetzt und sind damit schon weiter als wir mit der englischen Übersetzung.
Nicht schlecht, klasse.
Da kann ich denen auch nur sehr für danken, dass sie sich so dafür eingesetzt haben.
Hast du Kontakt mit russischen Usern? Haben die sich schon mal angeschrieben?
Ja, ein User hat mich schon mal angeschrieben, konnte auch Deutsch, also er hat mich auf Deutsch angeschrieben und mich um Hilfe gebeten, beim Entwickeln des Tagging-Schemas für die russischen Bahnsignale, was wir jetzt demnächst dann vielleicht mal zusammen machen werden. Und dann hatten mich noch ein paar andere User über Twitter mal kontaktiert.
Du hast mir auch im Vorgespräch erzählt, dass du regelmäßig Kontakt mit Mappern hast und mit Leuten hast, die sich mit dir über die Open Railway Map austauschen wollen. Wie viele E-Mails kommen denn da so an jeden Tag eigentlich?
Das ist immer unterschiedlich. Das ist so zwischen 3 und 10 E-Mails pro Tag, die mich da so erreichen. Mhm. Das sind dann unterschiedlichste Sachen, also Verbesserungsvorschläge, Fragen oder auch Leute, die wissen wollen, wie sie zum Beispiel jetzt das Kartenbild für ihre Anwendung nutzen können. Da gab es zum Beispiel einen User, der für ein Eisenbahn-Simulationsprogramm die Karte irgendwie als Hintergrund benutzen wollte, um da Strecken abzuzeichnen und das irgendwie in dieses Spiel zu integrieren, und er hat mich eben gefragt, wie man das Kartenbild da exportieren kann.
Ich muss mal neugierig fragen, geht das? Kann man das?
Ja, die einfachste Möglichkeit ist im Grunde, einfach einen Screenshot zu machen und das als PNG abzuspeichern und dann eben diese Navigationselemente abzuschneiden. Okay. Da ist dann natürlich die Schwierigkeit, dass man dann auch diesen Hintergrundlayer hat. Wenn man nur diesen Bahnlayer haben möchte, dann wird es ein bisschen schwieriger. Da muss man dann mit dem Tool Bigmap experimentieren.
Das ist ja auch schon ein paar Jährchen alt, meine ich.
Ne? Ja, aber das mit ein paar Tricks kann man da auch dann die Open Railway Map drin verwenden. Das werde ich dann vielleicht auch nochmal im Wiki dokumentieren, wie man das verwendet.
Ja, du kannst mich gern korrigieren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, zieht sich das Tool verschiedene Tiles, also Kacheln, und setzt sie zusammen, sodass man dann am Ende eine große Bitmap-Grafik hat.
Man gibt einen Tile-Server an und der lädt dann viele Tiles und baut daraus eine große Karte.
Okay. Gut, und dann gibt es ja demnächst noch ein Treffen der Open Railway Map Enthusiasten, habe ich jedenfalls gelesen im Wiki. Ihr plant ein Mapping-Wochenende im Juli im Rheinland. Gibt es da schon genaueres zur Planung? Weißt du da schon mehr?
Michael, der hatte vorgeschlagen, mal so ein Mapping-Event zu starten, weil wir ja mittlerweile schon einige Mapper sind, die sich mit diesem Thema beschäftigen und dass man sich eben auch mal persönlich kennenlernen kann. Daraufhin hatten wir dann Abstimmung gestartet, wann man das machen könnte, wo. Und da hat sich dann jetzt ein Wochenende im Juli rauskristallisiert.
Im Juli
Rheinland. Da hatten sich dann die meisten gefunden. Konkrete Planung gibt es da jetzt noch nicht. Das werde ich dann mal in der nächsten Zeit dann in Angriff nehmen.
Genau, an die Hörer gerichtet. Ich weiß ja nicht, wann ihr diese Podcast-Episode euch anhört, aber wir reden vom Juli 2014. Okay, und du wirst mit dabei sein?
Ja, hoffentlich.
Okay. Gut. Du, bevor wir langsam zum Ende kommen, wollte ich dich noch fragen, ob ich eventuell irgendetwas vergessen habe, dich zu fragen. Möchtest du irgendwas loswerden? Möchtest du noch unseren Hörern irgendetwas mitteilen?
Ja, wie gesagt, also würde ich mich sehr freuen, wenn es noch mehr Mitarbeiter bei dem Projekt gäbe, weil das für einen allein oder jetzt zum Beispiel beim technischen Bereich und Rendering-Stil bin ich halt wirklich im Moment der Einzige, der daran entwickelt, schon relativ viel Arbeit ist, und würde mich da über Mithilfe freuen. Also wie gesagt, Übersetzungen, Karten-Icons, Rendering-Stil, da können wir auf jeden Fall noch Hilfe gebrauchen.
Wunderbar. Der Aufruf ist hiermit abgesetzt. Also ihr da draußen, meldet euch bei ihm. Gut, Ich denke, damit kommen wir auch schon zum Schluss unserer heutigen Episode. Noch ein paar Hinweise wie üblich. Die meisten von euch kennen sie bereits. Wie gesagt, in unserem Gespräch, in seinem Gespräch, wie wir es hier führen, können manchmal Fehler passieren. Das ist ganz normal und deswegen bitte ich euch, bitte nicht ärgern, sondern einfach nur in den Kommentaren richtigstellen, das, was wir hier vielleicht falsch gesagt haben sollten. Zum anderen hat sich Alex bereit erklärt, für eine Woche nach Publikation dieser Podcast-Episode euch Rede und Antwort zu stehen, und zwar im Kommentarbereich auf podcast.openstreetmap.de. Und natürlich könnt ihr ihn auch über OpenStreetMap anschreiben. Wie gesagt, sein Username lautet Ruhrseekatze. Und das wird geschrieben ohne H, also R-U-R-Seekatze. Ja, und zum Schluss natürlich noch der Hinweis darauf, dass ihr herzlich eingeladen seid, auch diese Podcast-Episode im Internet unter podcast.openstreetmap.de zu kommentieren. Ja, und weitere Podcast-Folgen mit zwei Interviews wie diesem hier habe ich euch in den Shownotes verlinkt. Alex, ich danke dir. Vielen Dank. Danke, dass du hier warst und danke, dass du hier Rede und Antwort gestanden hast.
Gerne.
Und ich bedanke mich natürlich auch bei euch da draußen für eure Aufmerksamkeit. Bis bald.